Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's um Panda. Nicht das Tier, aber trotzdem was sehr Gutes. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, jahrelang haben wir darüber gesprochen und viele andere nicht nur gesprochen, sondern fast schon geschrien, dass KI die Welt der Medizin revolutionieren wird. Und langsam merkt man tatsächlich auch ganz konkrete Erfolge von dem, was KI so macht.
Ja, eben. Und das merken wir in diesem Fall bei einem Programm, was tatsächlich Panda genannt wird. Ein sehr hübsches Akronym, zumal wenn man weiß, dass es aus China kommt. Mhm. Panda steht für Pancreatic Cancer Detection with AI. Mhm. Und das heißt eben einfach nur, das Entdecken von Pankreaskarzinom, also Bauchspeicheldrüsenkrebs, durch künstliche Intelligenz.
Traditionell, das, was ich über Bauchspeicheldrüsenkrebs weiß, und ich habe gerade, war ich auf der Trauerfeier von einer früheren Kollegin, die eben auch Pankreaskrebs hatte. Meine Tante ist auch daran gestorben. Und ich glaube, was zumindest bis jetzt vielleicht die wissenschaftlichen Durchbrüche kommen mit KI, galt immer, die Leute, wo es entdeckt wird, haben in der Regel nicht mehr lange zu leben. Es ist zu dem Zeitpunkt auch kaum noch behandelbar sinnvoll, weil es meist wahnsinnig spät entdeckt wird. Ein Krebs, der total unauffällig ist. Und wenn es Beschwerden gibt, dann ist es zumindest viel zu spät, um irgendwas zu machen. Habe ich das richtig im Kopf?
Das ist genau das Problem. Also eine Zahl dazu, bei Diagnosestellung haben 80% der Patienten schon Metastasen. Mhm. Und damit ist die Chance einer Heilung sehr, sehr gering. Es hängt ein bisschen davon ab, natürlich trotzdem, in welchem Stadium man das findet. Es hängt davon ab, wo der primär ausgebrochen ist. Aber grundsätzlich ist Pankreaskarzinom eine der ganz schlechten Diagnosen in der Medizin. Mhm. Und es geht da einfach um Zeit. Zeit ist Geld, ist der übliche Spruch. Zeit ist Leben, ist in diesem Fall wirklich der angemessene Spruch. Und dass es so ist, hängt einfach damit zusammen, dass die Symptome extrem diffus sind, beziehungsweise auch gar nicht da. Also Übelkeit oder diffuse Bauchschmerzen oder ich habe sogar irgendwo Blähungen gelesen, keine Ahnung. Aber das sind natürlich Symptome, die haben wir alle irgendwann irgendwie.
Genau, da wollen wir jetzt auch sagen, diese Symptome kommen in der Regel eben auch von ganz anderen Dingen. Ich bin ja auch ein bisschen hypochondrisch, nicht, dass Leute jetzt zuhören und sagen, Blähung und Übelkeit, das hatte ich, ich habe bestimmt Pankreaskrebs. Das ist nicht so.
Das ist ausdrücklich nicht so. Und insofern kommt die Diagnose sehr spät, weil die Symptome eben sehr spät kommen und es eben sehr spät überhaupt einen Grund gibt, jemanden zu untersuchen, anzugucken, wie auch immer. Und jetzt gibt es einfach eine neue Methode der Früherkennung, und zwar der nebenwirkungsarmen Früherkennung. Und das ist dann eine Chance und man muss dann darüber reden, wie gehen wir jetzt mit dieser Chance um. Aber diese Chance ist erstmal da.
So, und jetzt ist es aber so, was ich erstaunlich finde, ist, also bisher konnte man das wohl schon ganz gut feststellen, mit einem CT mit Kontrastmittel. Jetzt ist die Frage, wenn das so ein Krebs ist, der, wenn man ihn entdeckt, ist meistens viel zu spät ist und so weiter, warum machen wir nicht ab einem gewissen Alter alle 2 Jahre einen Ganzkörper-CT mit Kontrastmittel von allen?
Ja, das ist exakt die Frage, die sich stellt. Und die Antwort hat 2 Gründe. Der eine ist, ich weiß jetzt, sollte ich wissen, wie häufig Pankreaskarzinom ist. Es ist nicht sehr häufig. Und jetzt ist natürlich der Aufwand von allen Menschen, alle 2 Jahre zum Beispiel oder sicherheitshalber einmal pro Jahr, ein CT zu machen, riesig. Und andererseits sind die Kosten nicht ganz von der Hand zu weisen. Und das sind jetzt sowohl die Kosten gemessen in Euro als auch die Kosten gemessen in Strahlenbelastung.
Ah, okay. Weil ich wollte sagen, ansonsten wäre es ja so, wenn ich reich bin, würde ich dann jetzt beschließen, ich lasse jetzt jedes Jahr ein Ganzkörper-CT machen.
Könntest du tun.
Machst du das eigentlich?
Nein.
Oder machst du das öfter als empfohlen wird? Auch nicht.
Nee, ausdrücklich gar nicht. Weil ich weiß, es gibt dann ein Problem. Ja. Nämlich ein Problem der Überdiagnostik. Eigentlich haben wir in der Medizin sozusagen das Dogma, was wir vor uns hertragen. Wir wollen Symptome behandeln und keine Befunde. Ja? Mhm. Also ich möchte nicht im subjektiv gesunden Zustand mich permanent untersuchen lassen, dann werde ich irgendwelche Dinge finden, die aber irgendwelche Auffälligkeiten sind, aber wahrscheinlich keine behandelbaren. Mhm. Aber ich werde mit relativ großer Wahrscheinlichkeit irgendwie zum Patienten.
Ja.
Und wenn mir das nichts nützt, dann möchte ich es auch nicht. Insofern ist der Preis sehr hoch. Aber hier kommt hinzu, also ein CT selber reicht nicht aus, denn da würde ich nicht viel finden, um nicht zu sagen gar nichts finden.
Ja.
Ich brauche schon ein CT mit Kontrastmitteln. Nun ist das auch nicht strahlenintensiver als eins ohne Kontrast, nur das Kontrastmittel selber macht nichts. Aber ich muss dann mehrere Aufnahmen machen, also nacheinander mehrere Aufnahmen, einmal ohne Kontrast, dann mit Kontrast und dann möglicherweise in verschiedenen Verteilungsphasen im Körper des Kontrastmittels. Das heißt, ich mache sehr viel mehr CT-Aufnahmen und die sind dann tatsächlich strahlenbelastend, denn es sind Röntgenaufnahmen, sehr intensive Röntgenaufnahmen. Und dann stellt sich schon die Frage der Kosten-Nutzen-Abwägung, auch im Sinne von Strahlenbelastung und im Sinne von Vorteil der Früherkennung.
Jetzt habe ich aber mal eine Frage. Das könnte sein, dass du da keine tolle Antwort drauf hast, aber ich versuche es mal trotzdem. Und zwar, du hast gesagt, das ist eine erhöhte Strahlenbelastung. Und grundsätzlich vermeidet man ja unnötige CT- oder Röntgenaufnahmen, weil auch Strahlung, der man den Körper aussetzt, dazu führen kann, dass man Krebs entwickelt. In erster Linie ist das ja das Risiko, ne? Zellmutationen, aus denen dann Krebs entsteht. Jetzt gibt es ja Leute, die haben Krebs. Dann wird zur Kontrolle ja auch, also wird vorher bei Untersuchungen massenhaft CTs gemacht, auch hinterher zur Kontrolle werden CTs gemacht. In Deutschland noch relativ konservativ, in anderen Ländern, da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, werden dann tatsächlich Ganzkörper-CTs gemacht, um auch möglichst Metastasen zu erwischen und so weiter und so fort. Wenn man also schon bei einem Krebsrisikopatienten findet, dass es nicht so schlimm ist, etliche CTs zu machen zur Sicherheit, wäre es dann nicht logisch, bei gesunden Menschen zumindest alle paar Jahre das auch zur Sicherheit zu machen? Abgesehen von der Überdiagnose. Mir geht es jetzt nur mit der Vorsichtigkeit der Strahlenbelastung.
Nee, ich glaube, du hast Unrecht. Also mit allem Vorbehalt. Ne?
Ist ja nur eine Hypothese, ja.
Genau. Ich glaube, du hast gedanklich Unrecht. Sagen wir mal, wenn man jetzt bei dir einfach eine Untersuchung machen würde, oder man würde sie alle zwei Jahre machen, keine Ahnung. Dann würde man mit einer Wahrscheinlichkeit von, ich sag jetzt mal, willkürlich eine Zahl, wirklich willkürlich, vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 1% einen Tumor finden. Oder auch nur 0,1%. Also das Risiko wäre relativ gering. Du bist ein unbelasteter, gesunder Mann und wir entwickeln jederzeit Krebszellen, ne? Also in unserem Körper.
Ja, ja. Die werden halt in der Regel dann nur abgeräumt,
so ist es, genau.
Wenn jemand zum Großteil gesund ist, sozusagen.
Genau, also in unserem Körper entstehen in jeder Sekunde Hunderttausende, Millionen, Milliarden, keine Ahnung, von Zellen durch Teilung. Und dabei gibt es einfach Fehler in der Teilung oder auch einfach durch die nicht sich teilenden Zellen. Ist der Fehler schon entstanden und dann verbreitet sich das durch Teilung aus, wie auch immer. Und das wird abgeräumt, wie du sagst, das passiert in aller Regel. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt in diesem Moment irgendwo einen Tumor hast, einen größeren, nicht Einzelzellen, die hast du, die haben wir alle, dass du einen größeren Tumor hast, ist sehr, sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, wenn ein Tumor bei dir diagnostiziert und behandelt worden ist, ist um ein Vielfaches größer, einfach deswegen, weil wir immer befürchten, dass da noch Zellen unterwegs sind. Das heißt, dann ist die Abwägung eine ganz, ganz andere. Das Risiko ist höher, dass man was entdeckt und entdecken will, um es entsprechend schnell zu behandeln. Und die Kosten, in Anführungsstrichen, die Strahlenbelastung spielt in diesem Rahmen in der Abwägung eine deutlich geringere Rolle. Insofern ist es total logisch, einen Krebspatienten, der behandelt wurde, oder einen Krebspatienten, wo ich genau feststellen will, wie will ich ihn behandeln, häufiger ein CT bekommt oder auch mit Kontrast bekommt als ein gesunder.
Wenn man jemanden regelmäßig untersucht, große Blutbilder macht und so weiter und so fort, der Unterschied von gesund zu, oh, da ist ein Risiko, der ist dann ja da meistens auch schon so aussagekräftig, dass man dann anfangen kann, weiter Diagnostik zu betreiben, wohingegen jemand, der Krebspatient ist, wahrscheinlich sowieso nicht so gute Werte hat und man dann eben gar nicht feststellen kann, ob da noch mehr los ist. Könnte das auch sein?
Ja, es gibt zumindest Tumore, bei denen du im Blutbild Veränderungen siehst. Es gibt Tumore, bei denen du auf der Haut Veränderungen siehst. Also du kannst durch nicht invasiv, also invasiv, CT ist ja in dem Sinne nicht invasiv, aber du kannst durch einige gar nicht invasive Untersuchungen schon einiges feststellen. Aber natürlich nicht so gut wie ein alle 12 Monate gemachtes CT. Nur würde ich nicht empfehlen, zumal wir ja eben dann auch ein CT mit Kontrast bräuchten. Und mir wären die Kosten zu hoch. Also meine persönliche Konsequenz ist eben nicht, regelmäßig ein Ganzkörper-CT zu machen. Es wird angeboten, aber nicht alles, was von Medizinern angeboten wird, ist auch medizinisch sinnvoll.
Das heißt aber, du hast im Prinzip weniger Angst davor, dass ein schwer zu entdeckender Krebs in dir ist. Du hast mehr Angst davor, dass etwas entdeckt wird, was dann fälschlicherweise behandelt wird, was möglicherweise Irrsinn wäre.
Ja, auch. Wobei ich davor ja weniger Angst haben müsste als du, weil ich als Arzt das Selbstbewusstsein habe, Dinge auch zu verweigern. Wenn ein ganz netter Weißkittel mit tiefer Stimme oder charmanter hoher Stimme oder weiß der Teufel was, dir mit großen Augen erklärt, wir müssen jetzt das und das tun, dann hast du als Nicht-Mediziner relativ wenig Chancen, dich dem zu verweigern.
Na, ich habe Gott sei Dank sehr viele Freunde und Verwandte, die Mediziner sind.
Ja, aber gut. Und das ist auch genau, und das ist auch genau meine häufige Rolle im Bekanntenkreis, dass ich Medizin übersetze, dass ich Arztbriefe übersetze, einordne. Und dass ich Vorschläge einordne, dass ich also wirklich sage, also in deinem Fall würde ich von einer Knieoperation im Augenblick ausdrücklich Abstand nehmen. Und das heißt nicht, dass die Leute das dann auch so tun, wie ich es ihnen empfehle. Das sollen sie auch gar nicht. Nur, ich werfe manchmal Sand ins Getriebe einer sehr behandlungsfreudigen Medizin.
Das kann ich total gut verstehen und ich danke dir. Du hast ja auch schon bei einigen medizinischen Fragen in meinem Umfeld und so geholfen. Ja, also kann man gar nicht hoch genug anrechnen, allen, die das tun. Aber dann macht es für mich jetzt ja doch wenig Sinn, dass du nicht wenigstens alle paar Jahre dir einen Ganzkörperscan machst, weil du kannst ja dann locker ablehnen und so weiter und musst dann keine Angst haben, dass ein Pankreaskarzinom im Spätstadium erst entdeckt wird.
Ja, aber ich habe natürlich doch auch ein bisschen Angst. Nein, ich habe auch ein bisschen Angst vor meiner Psyche.
Ah, okay.
Ich habe das mal gemacht für eine große Zeitschrift. Ich war Redakteur bei Kapital und dann haben wir in einer großen Stadt im Ruhrgebiet, die bieten das an, die bieten dann so Ganzkörper-CTs an. Mit Kontrast, wenn ich mich nicht, ja doch, mit Kontrast. Es war mit Kontrast. Und das war eine lustige Situation. Ich bin ja ganz souverän und wir haben dann auch ein Nacktbild von mir in der Zeitung gehabt. Also ein Nacktbild im Sinne von einem radiologischen Ganzkörperbild.
Ach so.
Da sahst du nur in mein Inneres, nicht in mein Äußeres.
Ich wollte gerade fragen, wie lang der schwarze Balken war.
Aber. Ja, ja, genau. Kilometer lang. Nein. Und ich kann mich erinnern an die Situation danach, im Vorzimmer gesessen zu haben. Also wir haben das gemacht, dann kamen die Bilder. Mhm. Dann saß ich davor und dann sah ich, wie die da sich über Bilder beugten durch eine Milchglasscheibe. Ich konnte nicht sehen, wessen Bilder das waren, aber es waren natürlich erkennbar meine. Und dann riefen die noch ein paar Kollegen dazu und dann war vollkommen klar, da ist jetzt ein desaströser Befund. Und die überlegen jetzt gerade, wie sie es dem Journalisten beibringen, ohne eine schlechte Presse zu kriegen.
Ja.
War natürlich alles Quatsch. Es ging um einen anderen Patienten, nicht um mich. Meine Bilder waren normal, ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Aber ich bin natürlich vor dieser Hypochondrie auch nicht gefeit. Und das Problem ist ja dann, die kommen mit Aussagen rüber, in meinem Alter zumal. Also erstmal ist es alles okay bei Ihnen, Herr Kollege. Nur wir haben hier ein paar Auffälligkeiten. Also hier sehen Sie ja ganz offensichtlich eine relativ starke Verengung der Carotis interna, das ist also die Halsschlagader. Also Sie wissen ja selber, das ist jetzt nicht schlimm und das ist auch nicht behandlungsbedürftig, aber es ist schon ein bisschen auffällig und das sollten wir beobachten. Und gleichzeitig sehen wir, die Aorta ist an der Stelle ein bisschen sehr weit, also es ist noch im Rahmen des Normalen, aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen und so. Und wenn ich dann irgendwann irgendwie einen Puls spüre, sei es am Hals oder am Bauch oder sonst wo, dann denke ich immer an meine Aorta und an meine Carotis interna. Und das wären Dinge, die mein Leben verändern würden. Auch wenn ich weiß, nein, ich muss da jetzt nichts machen. Aber irgendwie fühlt sich der Hals dann komisch an und dann fange ich an, da alle 4 Wochen bei denen einen Ultraschall machen zu lassen. Und diese Diagnostik, diese Überdiagnostik, verändert das Leben auch dann, wenn du dich entschließt, keine Konsequenzen daraus zu ziehen und keine Operation machen zu lassen. Also insofern ist alle 4 Wochen ein CT mit Kontrast, nicht nur von der Strahlenbelastung her, sondern auch für die Psyche nicht unproblematisch.
So, und jetzt, Magnus, gibt es eine Möglichkeit mit diesem großartigen Panda-KI-Programm? Soweit ich weiß, kann man es noch nicht schaffen, Pankreaskarzinome zu entdecken ohne CT, aber man kann es schaffen, die zu entdecken mit einem CT ohne Kontrastmittel. Warum ist das so ein Sprung nach vorne? Also Kontrastmittel ist doch eher, glaube ich, nur was Unangenehmes, was man irgendwie schlucken muss. Oder so,
ne? Ja, eben nicht. Weil du dann mit dem Kontrastmittel, was man dir in der Regel aber spritzt, nicht schluckt. Also das ist jetzt nicht das Gegenargument. Also ein venöser Zugang wird auch von Hypochondern in der Regel überlebt.
Aber gibt es Kontrastmittel, was man schluckt? Weil ich hatte das im Kopf oder habe ich mich ja völlig falsch gewickelt?
Ja, aber nicht hierbei. Also es gibt, glaube ich, bei PET unter... Ich glaube ja, aber hier in diesem Fall garantiert nicht.
Okay.
Und jetzt ist es eben einfach so, du hast die Möglichkeit, mit einer geringeren Strahlenbelastung eine aussagekräftige Untersuchung zu machen. So. Und was die gemacht haben, ist ausdrücklich interessant. Die hatten ein Programm von Alibaba, das kennst du besser als ich.
Ja.
Wieso eigentlich Alibaba?
Wieso Amazon, wieso Microsoft? Das ist einfach ein großer Name eines Softwareunternehmens eines
Chinesen. Ja, schon, aber ich erinnere mich an Alibaba und die 40 Räuber. Das ist doch eher kein Zufall.
Ich nehme an, dass das daher kommt, denke ich. Genau, ja.
Okay, und jedenfalls dieser Tech-Gigant aus China hat eine Software entwickelt, die an einer Universität in Ostchina, der berühmten Stadt Ningbo, das ist eine von diesen Städten, die 10 Millionen Einwohner haben, die wir aber nicht auf dem Schirm haben, weil ja jede zweite Stadt
in China ist. Weil es keine der größten chinesischen Städte
ist. Genau, also eine typische chinesische Kleinstadt mit 10 Millionen Einwohnern ungefähr hat das laufen lassen an ihrer Uniklinik oder an assoziierten Kliniken oder wie auch immer. Und die haben mittlerweile 180.000 CTs vor- oder nachanalysiert. Und das ersetzt nicht die Diagnostik durch einen Radiologen. Es läuft eben einfach parallel. Es sind keine großen Zahlen. Sie haben dort 50 Pankreaskarzinome entdeckt, also Bauchspeicheldrüsenkrebserkrankung, 14 im Frühstadium.
Und das Bemerkenswerte ist, ich glaube, alle oder Teile der CTs waren jetzt gar keine, die man gezielt gemacht hat, um irgendwas an der Pankreas zu entdecken, ne? Sondern man hat irgendwas untersucht, hatte die Daten und dann hat man die KI nochmal drüber laufen lassen.
Genau. Also eigentlich zum Nulltarif. Also diese Sache läuft dann quasi zum Nulltarif mit. Und dann findet man Leute in einem Frühstadium. Und jetzt ist es eben so, dass man bei diesen Leuten, die sind eben ausdrücklich nicht in einer Phase, in der schon es vermutlich metastasiert ist. Die sind vermutlich eben in einer sehr frühen Phase. Und da kann man eben einfach auch ein Pankreaskarzinom behandeln und heilen. Insofern ist das natürlich unglaublich verführerisch, diese Software mitzunutzen, weil man dadurch einfach Leben rettet. Und das Ganze ist so überzeugend, dass die amerikanische FDA, Food Food and Drug Administration, glaube ich, war es.
Quasi die zusätzliche Zulassungsbehörde für Medizinprodukte. Ne?
Ja, dass dem ein Breakthrough-Device-Status gegeben hat. Also was sich genau dahinter verbirgt, weiß ich nicht, aber es impliziert eine beschleunigte Prüfung, auch für den amerikanischen Markt. Mhm. Das heißt, man verspricht sich schon viel davon, weil man einfach früh ein symptomloses Stadium eines Pankreaskarzinoms entdecken und damit behandeln kann.
Das bedeutet aber immer noch, man braucht dafür ein CT. Und da du ja sagst, dass man nicht extra eins machen sollte, ist es so, dass Leute, die wegen anderer Sachen zum Beispiel ein CT bekommen, ohne Kontrastmittel, die haben jetzt eine Chance, dass es entdeckt wird. Aber es wäre immer auch noch so, dass du nicht sagen würdest, man sollte jetzt öfter CTs machen ohne Kontrastmittel. Da bist du immer noch der gleichen Meinung.
Also in dem Fall ist es eben eine offene Frage. Die zweite Sache, Panda einfach drüber laufen zu lassen, das kann man tun, mit Zustimmung der Patienten, weil das gibt ja...
Klar.
Ne, also ich kann dich ja jetzt nicht mit Diagnosen konfrontieren, die du nie haben wolltest, theoretisch.
Klar.
So, und das zweite ist, dass es jetzt einfach billiger wird, weil ich einfach CT-Untersuchungen ohne Kontrast habe, strahlenmäßig billiger wird, in Anführungsstrichen, ohne Kontrast habe und dann kann ich mir ja schon überlegen, will ich das haben oder will ich das nicht haben. Das ist dann nochmal anders einzuordnen. Allerdings muss man sagen, dass die KI einen Fehler hat, eine Schwäche hat, dass sie nämlich häufig falsch positive Befunde rausgibt. Falsch positiv heißt einfach...
Die findet was, was nicht da ist.
Genau, die findet einen Tumor, den es in Wirklichkeit nicht gibt oder einen Tumor, der nicht in einem Zustand ist, in dem man ihn jetzt behandeln müsste oder auch nur weiter beobachten. Naja, wohl beobachten muss man ihn schon. Also ist es falscher Alarm. Das kommt auf der Kostenseite noch zu der Strahlenbelastung hinzu. Klar. Andererseits ermöglicht dieses Panda und auch andere Programme, die es gibt, müssen wir noch kurz drüber reden, natürlich eine Diagnostik, die zwar die Fachleute, die Fachradiologen nicht ersetzen soll, zumindest im Augenblick noch nicht, es wird aber kommen, wahrscheinlich sogar relativ schnell, aber ergänzen kann einerseits und auch einen Fachkräftemangel möglicherweise, also wenn es brennt und man hat nicht genug Fachpersonal, kann man zumindest hier ein bisschen vorlöschen mit großen Risiken, aber...
Also in Deutschland übrigens wird es mit Sicherheit auf viele Jahre, wahrscheinlich würde sogar darauf wetten zu sagen, mindestens 1 bis 2 Jahrzehnte, vielleicht sogar Dauer, nicht so weit sein, dass die KI das Fachpersonal ersetzt. Aber die wird möglicherweise sehr viele Sachen scannen und das, was dann irgendwann nach noch besserem Training definitiv, sagen wir mal, unverdächtig ist oder so, das kriegt dann der Radiologe gar nicht mehr zu sehen, logischerweise. Was gut ist, weil der Radiologe so ansonsten tausende Aufnahmen durchsehen muss und dann am Ende vielleicht nur noch ein paar hundert. Aber ich glaube, da ist es schon so, nach allem, was ich hier weiß, so was die Gesetzgeber sagen, was der Ethikrat sagt, was die Bundesärztekammer sagt und so, ist niemand bereit, eine KI solche Arbeit automatisch machen zu lassen.
Ich weiß nicht, vom Gefühl her würde ich...
Ich sage nicht, dass ich es nicht könnte.
Nein,
das
schon
ist
verstanden.
Was anderes.
Schon genau. Verstanden.
Ja, ja.
Aber vom Gefühl her würde ich sagen, ja, du kannst recht haben. Aber ich würde das mit Bedauern sagen, du kannst recht haben. Also es darf natürlich nicht so sein, dass finanzielle Aspekte oder Standesdenken oder solche Dinge eine Rolle spielen in der Frage, ob wir die KI jetzt das machen lassen, was sie wahrscheinlich kann.
Oh, ich glaube übrigens, das sind die am wenigsten wichtigen Gründe dafür, dass die Leute dagegen sind. Also das meine ich ernsthaft. Ich glaube, es geht um was schlichtweg anderes. Eine KI hat durch diese Trainingsdaten einen furchtbaren Bias. Also wir sind ja jetzt an anderer Stelle auch dabei zu sagen, die Medizin war immer nur am männlichen Körper interessiert. Es gibt ja auch Frauenkörper und so weiter. Darum geht es eher und darum, dass eben KIs möglicherweise sonst auch Entscheidungen treffen, die über Lebensqualität, psychische Verfassung und so weiter der Patienten bestimmen, wo man zumindest der festen Überzeugung ist. Ob richtig oder falsch ist eine andere Sache, dass ein Arzt, der immer noch ein Mensch ist, einfach eine andere Sorgfalt vielleicht hat und auch Dinge berücksichtigen kann, die eben so ein einfach nur auf Erkennung gedrilltes Programm nicht hat oder nicht umsetzt.
Nein, aber die Frage, die sich, mir stellt, ist, du hast vollkommen recht in allem, was du sagst, aber die Konsequenz ist doch dann vielleicht nicht, dass wir Radiologen brauchen, sondern dass wir Ärzte brauchen. Also der ketzerische Gedanke, und der gilt nicht für heute und auch nicht für morgen, aber vielleicht gilt er schon in 5 Jahren, wäre doch der, dass die KI in der Diagnostik einem menschlichen Radiologen überlegen ist. Und wenn das so ist, dann musst du hinterher natürlich betreut werden in der Diagnostik, also in dem Umgang damit.
Ja, ich verstehe dich. Ja.
Aber doch nicht in dem ersten Schritt.
Ich verstehe dich. Weil ich es auch ähnlich sehe. Ich war ja vor ein paar Jahren auf so einer, da ging es um digitale Pathologie und da haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, da habe ich erzählt, dass es damals schon so war, dass die KI so gut war wie ein durchschnittlicher Pathologe in dem Erkennen von bestimmten Dingen, Aber die Spitzenpathologen waren noch deutlich besser. Und da gibt es natürlich dann immer noch ein super Argument dafür zu sagen, ja, dann lass natürlich einen richtig guten. Erstens ist es ein gutes Argument dafür, dass auch die, die noch nicht ganz oben spitze sind, weiter das machen, weil dann werden sie irgendwann spitze. Und dann macht es ja auch Sinn zu sagen, lass doch den noch besseren drauf gucken irgendwann. Und meine Frage war in der Tat auch, aber was, wenn die KI vielleicht irgendwann besser ist als alle Pathologen? Darauf wurde dann nicht mehr direkt geantwortet. Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Aber ich weiß eben, dass viele Leute bis jetzt zumindest das nicht wollen.
Zwei Dinge dazu. Das eine ist, dass der Radiologe dann im Umgang mit mir als Patienten ja bestimmt nicht der geeignete Ansprechpartner ist. Es gibt im Moment das Ärgernis und das empfinde ich als ein maximales Ärgernis.
Man redet mit den Onkologen, nicht mit den Radiologen, das stimmt, ja.
Ja, nee. Es gibt ein Ärgernis, was darin besteht und ich weiß gar nicht, ob die das dürfen. Wenn ich jetzt einen Patienten zum Radiologen überweise, dann kriege ich die Bilder und der redet mit dem Patienten ja auch nicht, der sagt dem nichts. Fragen Sie mal Ihren Hausarzt. Ich bin kein Hausarzt, sondern Neurologe. Aber dann wird er zum Hausarzt geschickt.
Der beauftragende Arzt.
Genau. Und der soll dann dem Patienten den Befund erklären. Gut, kann man ja so sehen. Nur ich kriege zum Teil noch nicht mal einen Befund von dem Radiologen. Wenn ich das Bild aber selber befunden muss, dann stelle ich mir schon die Frage, wozu der Radiologe eigentlich da ist. Und das Zweite ist, es geht einfach darum, dass dann der bessere Ansprechpartner für den Patienten ist natürlich am Ende schon der Hausarzt oder ein Arzt, der den Patienten kennt und der dann auch die Umstände kennt. Und die können ja dann auch mit einfließen in die Frage, was machen wir jetzt am besten? Du, lieber Patient, entscheidest. Aber ich kenne dich gut genug, um dir zumindest ein paar Hilfestellungen zu geben, auf deren Grundlage du dann entscheiden kannst. Also ich sehe die Rolle der Radiologen ein bisschen kritischer oder gefährdeter vielmehr, gefährdeter als du.
Jetzt muss man eins bedenken, worüber wir auch immer sprechen, diese Programme, diese KIs sind so schlecht, wie sie nie wieder sein werden. Also es wird riesige Sprünge
in die Zukunft geben. Das ist aber um die Ecke formuliert, aber stimmt.
Ja, aber das ist was immer wieder gesagt wird. Wenn man sagt, guck mal, der hat aber jetzt 6 Finger gemacht an der Hand oder so, ja, dann ist das alles richtig oder der hat einen Text geschrieben oder der hat was halluziniert, dann ist das Standardargument, ja, aber so schlecht wird es auch nie wieder sein. Also, dass es überhaupt schon klappt, ist irre und es entwickelt sich eben rasant und eben nicht nur für Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Nein, und auch nicht nur für Kernspintomographien oder Computertomographien. Mhm. Ich war vor einem Jahr ungefähr in einer Radiologie, einer großen Radiologie in Dortmund. Und die haben mir erzählt, dass sie tatsächlich KI, das ist aber deren Steckenpferd oder wie immer man es beschreiben will, aber die lassen eben KI über alle Aufnahmen drüber laufen. Ich weiß nicht, ob auch über konventionelle Röntgenaufnahmen, aber sie lassen sie drüber laufen und sagen, sie haben einen Fall zitiert, aber jedenfalls haben sie einen Fall entdeckt von einem Karzinom, was bei der normalen Befundung nicht aufgefallen war und auch nicht auffallen musste. Also es war jetzt kein Kunstfehler, in Anführungsstrichen, schöner Begriff übrigens, Kunstfehler, wenn man etwas übersieht. Es war kein Kunstfehler des Radiologen, sondern es war eben einfach ein so nicht erkennbares, aber durch die KI dann auffindbarer Tumor. Und du kannst KI, jetzt nicht Pandas natürlich, aber du kannst KI mittlerweile nutzen für die Analyse von konventionellen Röntgenaufnahmen, also so wie früher, ne? Röntgen von Knochenbrüchen oder Skelettabnormalitäten oder Knochenalterbestimmungen. Das macht man ja, indem man die Wachstumsfuge analysiert und so. Da kann KI helfen. Sie ersetzt den Radiologen nicht, aber sie kann ausdrücklich helfen und sie kann ihn ergänzen. Das tut sie bei CT-Aufnahmen und da geht es eben nicht nur um Tumore, die man erkennt, sondern eben um alles Mögliche von Tuberkulose. Ach nee, Tuberkulose bei dem konventionellen dann. Und beim CT eben Blutungen, Schlaganfall, Aneurysmen, also Ausweitungen von Gefäßen oder geplatzten Aneurysmen. All da ist die KI gut und bei Kernspintomographien auch, indem sie eben zum Beispiel Entzündungen sehr präzise findet, was man im Kernspint sieht und durch Blutungen analysiert und möglicherweise diskrete Alzheimer-Veränderungen auch erkennt. Also die KI ist mittlerweile in der Radiologie sehr konsequent angekommen und wird in allen Bereichen genutzt. Und es ist ausdrücklich gut so, denn sie ist eine richtig gute Ergänzung. Man muss sich einen Radiologen ja immer als einen vorstellen, der Bild um Bild um Bild um Bild anguckt und irgendwann einfach ermüdet durch diese Summe von Normalbefunden. Und die KI ist einfach wach.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.